Es freut mich, dass wir heute unser Studium im Buch Hiob fortführen können. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Studiums in diesem Buch und man spart sich ja immer das Beste zum Ende auf. Wir wollen heute in dieser vorletzten Stunde über Hiobs Charakter sprechen. Hiobs Charakter ist den, den er ausdrückt und der besonders hervorkommt in seiner Endrede. Und ich nenne diese Endrede, die von Kapitel 26 bis 31 im Buch Hiob geht, die Rede der Kontraste. Wenn man genau hinblickt, so wird abgewogen zwischen der einen und der anderen Seite. Und es geht letztendlich um einen Inhalt, der brisant, der außerordentlich wichtig ist. So, lasst uns anfangen mit dem Thema aller Themen, nämlich im Kapitel 27, wo Hiob sagt im Vers 2, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht verweigert und der Allmächtige, der meine Seele betrübt. Solange ich noch Atem in mir habe und der Hauch vor Gott in meiner Nase ist, sollen meine Lippen kein Unrecht reden und meine Zunge soll keine Lüge sagen. Mir liegt es völlig fern, euch Recht zu geben. Bis mein Ende kommt, bleibe ich bei meiner Unschuld. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde davon auch nicht lassen. Mein Gewissen hält mir nichts vor wegen irgendeinem meiner Tage. Meinem Feind soll es wie dem Gottlosen ergehen und wie dem Ungerechten, dem, der mich bekämpft. So, das ist der Beginn einer Aussage Hiobs über sein Wesen, seinen Charakter. Und er erklärt in diesem ersten Kapitel, in diesem 27, Hiob 27, erklärte den Lohn der Gerechten. Er sagt, meinem Feind soll es gehen wie dem Gottlosen. Denn welche Hoffnung bleibt dem Heuchler, wenn Gott mit ihm ein Ende macht und seine Seele wegnimmt? Meinst du, dass Gott sein Schreien hören wird, wenn die Angst ihn überfällt? Wird er sich zum Allmächtigen freuen und Gott zu jeder Zeit anrufen? Ich will euch belehren über Gottes Tun. Ich will nicht vorhehlen, was bei dem Allmächtigen gilt. Seht, ihr habt es alle selbst gesehen. Warum schwatzt ihr denn so unnütze Dinge? Denn das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Tyrannen, das sie vom Allmächtigen bekommen. So, auf der einen Seite ist es der Lohn der Gerechten und auf der anderen Seite der Lohn der Gottlosen, der in diesem Kapitel 27 so deutlich hervorkommt. Oh, dass wir so bewusst sein könnten unseres Herzens, unseres Wandelns mit Gott, wie Hiob es war, der wusste und sagte, und egal was kommt, ich werde an meiner Unschuld festhalten. Weil sie ist die, auf die ich hoffe, dass er mir den Lohn der Gerechten gibt. Und dann beschreibt er den Lohn der Gottlosen bis zum Ende des Kapitels. Und dann kommen wir zu Kapitel 28. Und im Kapitel 28, das ist wiederum ein Kapitel so dazwischen drin und dennoch ist es eine Idee, die dort hervorkommt, die im Zusammenhang ist mit der Gerechtigkeit, nämlich es geht um die Weisheit, um den Wert der Weisheit, die man nur bei Gott finden kann, im Vergleich, im Kontrast zu dem Wert der kostbaren Edelsteine und Metalle, die man in der Erde finden kann. Nach denen kann der Mensch suchen und er wird sie in der Erde finden. Aber wo findet er die Weisheit? Und ich finde sehr schön das Ende dieses Kapitels, wo Hiob sagt im Vers 28, im Kapitel 28, sehet die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse zu meiden, das ist Erkenntnis. So, es geht wieder um das Thema der Gerechtigkeit. Die Furcht des Herrn bedeutet, ich nehme Gott ernst, weil er wird als Richter auftreten. Und ich möchte in keinster Weise etwas in meinem Leben tun, das gegen den Willen meines Gottes ist, mit dem ich mich identifiziere, der mein Vater ist. Ich will mich fürchten, gegen den Willen Gottes zu handeln. Oh, dass wir verstanden hätten, wie wichtig die Furcht des Herrn ist, weil dann wären wir weise. Weil Gerechtigkeit und Glück und Weisheit sind nur Ausdrücke für dieselbe Wurzel eines Charakters, der aus Gott kommt. Und das Böse meiden ist ja nur eine Wiederholung derselben Sache. Das ist Erkenntnis. So, es geht um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Buch Hiob. Und wir werden uns dessen unserer letzten Betrachtung ausführlicher anschauen, wenn wir den Überblick noch einmal sehen wollen über dieses Buch. Aber jetzt verstehen wir, es gibt einen Kontrast zwischen dem himmlischen Wert und dem irdischen Wert. Wenn man Jesus nimmt im Neuen Testament, so sagt er, das ist der Wert, das ist der Schatz im Himmel und das ist der Schatz auf Erden. Wonach strebt der Mensch? Was will er erreichen? Einen irdischen Schatz erlangen oder einen himmlischen? Und der himmlische Schatz ist die Weisheit. Es ist die Erkenntnis, es ist das Meiden, das Böse, es ist den Charakter eines gerechten Menschen zu haben. Das ist die Weisheit, das ist der Schatz, der ewig halten wird. Und der ist sehr schön im Zusammenhang mit dem Kapitel 27, mit der Gerechtigkeit, mit dem Lohn der Gerechten und mit dem Lohn der Gottlosen. Und dann kommen wir zu Kapitel 29 und 30. Und in diesem Kapitel ist der große Kontrast, wo er die Herrlichkeit beschreibt, die er vor der Anfechtung hatte. Und Hiob setzte seine Rede fort und sagte, oh, dass ich wäre wie in den vorigen Monaten, wie in den Tagen, als mich Gott behütete, als seine Leuchte über meinem Kopf schien und ich in der Finsternis in seinem Lichte ging. Als ich in der Reife meines Lebens war, als Gottes Freundschaft über meinem Zelt war, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Kinder um mich her waren, als ich meine Tritte in Butter wusch und die Felsen mir Ölbäche gossen. Und jetzt schreibt er weiter. Ich hoffe, jeder liest sich das für sich auf. Aber er zeigt auf, welche Stellung er hatte vor Gott, vor den Menschen, in der Gesellschaft, in der Familie. Und er saß oben an. Vers 25, der letzte, ich bestimmte ihren Weg und war ihr Haupt. Ich lebte wie ein König mit seinen Truppen, wie der Tröster mit den Traurigen. Was für ein Bild der Herrlichkeit, die Hiob hatte vor seiner Anfechtung. Und jetzt kommt natürlich in Kapitel 30 die tiefe Schmach und Verachtung, in die er gekommen ist. Vers 30, Kapitel 30, Vers 1. Nun aber lachen die über mich und die jünger sind als ich, deren Väter ich verachtet hätte, die sie zu den Hunden meiner Herde zu stellen. Das heißt, er sagt, jetzt sind es die niedrigsten Menschen der Gesellschaft, die ich nicht angestellt hätte zu einem Dienst, die sind jetzt höher wie ich. Sie lachen über mich. Und jetzt erklärt er seine tiefe Schmach und die Verachtung, die er erlebt gegenüber der Herrlichkeit, die er hatte. Und auch hier bleibt der Vergleich nicht aus, dass wir sehen, unseren Herrn und Heiland, der aus der Herrlichkeit des Himmels herabkommt und die tiefe Schmach und Verachtung seiner eigenen Geschöpfe entgegennimmt. Hiob 29 und 30 passt so gut zu Philipper Kapitel 2, wo diese Herabneigung des Heilandes aus dem Himmel zur Erde beschrieben wird. Dort für den Hebräerbrief, wo er herabkommt und lernt Gehorsam unter Schmerzen und unter Schmach und Schande. Hier ist der Kontrast im Buch Hiob für den Heiland, Hiobs Herrlichkeit und Hiobs tiefe Schmach und Verachtung, des Heilands Herrlichkeit im Himmel. Und dann kommt er auf diese Erde, um sich das zu geben, dass seine eigenen Geschöpfe gefallen in die Sünde, angeführt von Satan, ihn ans Kreuz nageln, ihn verachten, ihn ablehnen. Hätte er das gebraucht? Aber es war in des Vaters Sinn, damit er uns erlöst, dass er aus der Herrlichkeit kommt und die Schmach und Schande auf sich nimmt. Und siehe Hiob, was für ein Vorbild für unseren Heiland. Wir finden in diesem Buch Hiob die ganze Geschichte der Erlösung wunderbar beschrieben. Und Hiob steht für den Charakter des Erlösers. Und dann haben wir Kapitel 31. Und hier ist die Beschreibung des Hiobs selbst, seines makellosen Charakters. Wir werden darauf noch eingehen im Verlauf dieser Stunde. Hiobs makelloser Charakter, und am Ende muss er sagen, wer kann mich anklagen? Wo ist die Anklageschrift? Er sagte so deutlich: O, hätte ich einen, der mich anhört, in Vers 35, Kapitel 31, seht meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir und lass meinen Gegner seine Klageschrift verfassen. Wahrlich, dann wollte ich sie auf meine Schulter nehmen und mir wie eine Krone umbinden. Ich wollte ihm alle meine Schritte aufzählen und wie ein Fürst mich zu ihm nahen. Aber er hat, wo liegt die Anklageschrift? Sie ist nicht da. Der Hiob hat keine Anklageschrift. Genauso wie der Heiland zu nichts angeklagt werden konnte und dennoch die Schmach übernahm, so stand Hiob hier, einmal ein Sünder, einmal einer, der so war, wie wir es sind heute noch, der aber ein Ziel erreicht hat durch den Erlöser, dass er einen makellosen Charakter hatte, dem ähnlich seines Heilandes, mit dem er gelebt hat und lebte. Und hier gibt es keinen Grund. Er ist hier der Vertreter auch Gottes vor dem ganzen Universum, der sagt, wo liegt die Anklage gegen mich vor? Hiob spricht hier anstelle Gottes, weil Gott ist der Angeklagte und es gibt keine Anklageschrift, weil man findet nichts an ihm, das man anklagen könnte. Nicht, weil er der große Gott ist, nicht, weil er allmächtig ist, sondern weil der Verstand nichts finden kann in diesem Gott. Nur Luzifer fand etwas und er brachte eine Anklageschrift, welche aber völlig unbegründet ist und auch völlig eines Tages offenbar werden wird vor den Augen eines jeden in diesem Universum, der Gedanken hat, der einen Geist hat zu denken und zu beurteilen und moralische Fähigkeiten hat. Jeder wird sehen, dass die Anklageschrift gegen Gott nicht da, kein Anhalt hatte, da zu sein. dann würde sie Gott tragen, so wie Hiob hier sagt. Dann würde ich sie auf meine Schulter nehmen und ich würde sie wie eine Krone tragen. Aber sie gibt es nicht. Und so sind auch die Kinder Gottes eines Tages vor dem Universum, vor Satan, ohne Schuld durch die Gnade des Erlösers. Was für ein herrliches Bild eines Menschen, eines Charakters, der makellos vor Gott steht und an dem man nichts mehr finden kann, um auszusetzen in seinem Wesen. Wir wollen aber uns ein bisschen unterhalten in dieser Stunde und hineinschauen, was ist der Charakter? Und der Charakter ist die Summe von Gedanken, das ist die Aktivität unseres Geistes und die Emotionen. Es sind die körperlichen Reaktionen auf Gedanken, es ist das Feedback an den Geist, das vom Körper kommt, plus die Gefühle, es ist der Ausdruck körperlicher Nöte und Bedürfnisse, welche sich an den Geist richten, um befriedigt zu werden. Ich habe hier extra Emotionen und Gefühle voneinander getrennt, um einfach ein wenig Ordnung zu bringen in die Nomenklatur, in die Definitionen. Emotionen sind also Folgen von Gedanken. Gefühle sind die Folge von körperlichen Nöten. Beide, Emotionen und Gedanken, sind körperliche Reaktionen an den Geist. Gedanken, Entscheidungen, das sind die Fähigkeiten des Geistes und der Körper reagiert entweder auf Gedanken mit einer Emotion oder der Körper gibt dem Geist einen Befehl und sagt hier oder ein Zeichen, ich habe Hunger, gib mir zu essen. So, der Charakter ist die Summe aller unserer Gedanken, Emotionen und Gefühle. Und diese Summe zusammen ergeben unser Handeln, unsere Taten. Das eine ist ein Innenleben und ist unsichtbar. Das andere ist ein Außenleben und ist sichtbar. So, man kann sie ja nicht trennen voneinander, das Innenleben und das Außenleben, weil aus dem Inneren kommt ja das Außenleben, nicht das Außenleben aus dem Inneren. Also nicht das, es ist nicht das Ausleben oder das, was die Handlungen sind, nicht zuerst, sondern das, was in uns passiert, führt zu den Handlungen, die dann sichtbar sind. Dass die Handlungen und unsere Worte uns dann wieder beeinflussen, ist ganz klar. Aber die Reihenfolge ist ganz fest. Von innen, aus dem Herzen, aus dem, was der Mensch denkt, fühlt, aus dem folgen seine Handlungen und Taten. So, der Charakter ist die Summe dessen, was wir denken und fühlen. Und das führt zu unserem Handeln. Jetzt wollen wir ein bisschen uns anschauen, wie die Funktionen des Menschen linear aufgebaut sind, nämlich hintereinander kommen, nicht nebeneinander. Sie mögen eines länger halten wie das andere, aber es ist ein linearer Aufbau, der in uns abläuft. Nämlich, wir gehen von hinten nach vorne, wir beginnen mit den Taten. Sie sind vielfach arbeiten, spielen, lesen, unendlich viele Taten, könnte man sagen, aber sie haben einen Ursprung. Sie sind die Folge von Gefühlen eventuell, nämlich Hunger, Durst, Schmerz, wenn wir essen, trinken oder etwas anderes tun. Davor kommen die Emotionen und auch hier möchte ich klar machen, wir haben keine emotionalen Bedürfnisse in dem Sinne, wie sie heute in der Wissenschaft und in der allgemeinen Sprache gebraucht wird, weil Emotionen sind nur zweifach, sie sind positiv oder negativ, man kann sich gut oder schlecht fühlen. Aber sie führen natürlich auch zu Taten, aber die Emotionen, vor den Emotionen kommen die Gedanken, die aus dem Geiste kommen, vor den Gedanken kommt die Motivation, vor der Motivation kommt das Vertrauen und vor dem Vertrauen kommt das Selbstverständnis, das der Geist über sich hat, das Bild über sich selbst. Das ist der lineare Aufbau. Auf dem, was wir denken, wer wir sind, folgt das Vertrauen, die Motivation, Gedanken, die Entscheidung. Das führt zu Emotionen, das führt zu Gefühlen und das führt zu Taten. So sind wir Menschen aufgebaut in unseren Funktionen. Es beginnt also mit unserem Selbstverständnis. Und jetzt ist die Frage, was ist entscheidend am Charakter, wenn wir jetzt diesen Aufbau haben? Wo beginnt die Charakterentwicklung oder was ist das, was es ausmacht? Und es beginnt beim Selbstverständnis, das der Geist über sich hat. Ist er ein Geschöpf Gottes oder denkt er, er ist Gott? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Aus diesen zwei Möglichkeiten, wenn er denkt, er ist ein Geschöpf Gottes, dann ist sein Vertrauen auf Gott. Wenn er denkt, er ist Gott, dann vertraut er sich selbst oder anderen Menschen, weil Selbstvertrauen ist gar nicht möglich. Rein funktionell. Auf was soll ich vertrauen, wenn ich in mir nichts habe, worauf ich mich stützen kann? Und aus dem, wem man vertraut, erfolgt natürlich die Motivation. Entweder sie ist die Liebe oder sie ist Stolz und Selbstsucht. So, was ist entscheidend am Charakter? Es sind diese drei Punkte, auf die es letztendlich ankommt. Wer bin ich? Wem vertraue ich? Und daraus erfolgt dann die Motivation meines Handelns. Weil das Vertrauen auf Gott wird immer die Liebe hervorbringen. Das Vertrauen auf sich selbst, obwohl es nicht geht, ist immer ein Vertrauen auf andere Menschen oder auf Satan. Das führt zu Stolz und Selbstsucht. Das ist das, wie das den Charakter ausmacht. Und da wir auf die Welt gekommen sind mit dieser Seite hier, dass wir denken, wir sind jemand, der wir sind, sind wir von Grund auf verkehrt. Unsere Motivation ist Stolz und Selbstsucht. Unser Charakter ist nur ein Ausdruck dieser Motivation. So, das Entscheidende am Charakter ist letztendlich die Motivation meines Handelns, die abhängig ist, wem ich vertraue. Und das ist abhängig, wer ich denke, wer ich bin. Alles andere, wenn der Prozess des Denkens hier abläuft, wenn der richtig ist am Anfang, es ist alles andere auch richtig. Alles andere ist nur eine Folge von dem, was uns die Motivation zum Handeln führt. So wollen wir auch eine Frage stellen, ist der Charakter und die Taten dasselbe? Das heißt, sind die Taten des Menschen sein Charakter? Und ich hoffe, dass wir alle das verstehen, dass es nicht so ist. Seine Taten drücken nur ein Teil aus seines Charakters. So Taten und Charakter ist nicht dasselbe. Deshalb habe ich es vorher so ein bisschen versucht zu zeigen, dass der Charakter das ist, was der Mensch in sich trägt. Und die Taten sind das, was rauskommt. Man kann an den Taten den Charakter ablesen, aber Taten und Charakter sind zwei unterschiedliche Dinge. Deshalb möchte ich zeigen, dass die Taten sind vielfach, man kann aus einer Charaktereigenschaft, wenn man die Liebe nimmt, unzählige unterschiedliche Taten bringen, weil die Motivation der Liebe kann das alles unzählig bringen. Und genauso aus Stolz und Selbstsucht kann man unzählige unterschiedliche Taten tun. Die hier können ganz nobel und schön aussehen, haben aber in sich die Not, dass man dafür etwas zurückhaben möchte. So, die Taten kommen aus einem Charakter, aus dem die Motivation herausspricht. Das ist das Innenleben. Aber sie sind so vielfältig und man bräuchte eine Weile, um festzustellen, aus welcher Motivation jemand handelt. Weil die Taten können sehr ähnlich aussehen. Und dennoch ist der Charakter ein ganz anderer. Dennoch ist die Motivation eine ganz andere. Und wir wollen nicht vergessen, dass aus den Taten, und da kann man jetzt messen, woher kommen denn die Taten, aus welchem Charakter, aus einem liebevollen oder aus einem geprägt von Stolz und Selbstsucht. Wie will man den Unterschied machen? Und die Bibel gibt uns und Jesus gibt uns einen guten Unterschied. Sie sagt, die Frucht bringt die Motivation zum Vorschein. Das heißt, die Taten sind nicht die Frucht. Die Taten führen zu einer Frucht. Das heißt, das, was ein Mensch in seinem Leben tut, hat bei anderen einen Einfluss. Und wird dieser Einfluss übernommen, dann sieht man, ob das, was derjenige, der den Einfluss ausübt, ob das auch richtig ist. Wir werden das noch ein bisschen näher betrachten, wie der Charakter ein Einfluss ist auf andere. Aber die Frucht ist, was kommt heraus aus dem, was ich tue? Geht es den Menschen besser? Sind sie freundlicher, wenn sie das übernehmen, was ich ihnen sage oder was ich ihnen tue? Ist der Einfluss meines Wesens gut, wenn er übernommen wird? Natürlich wird er nicht übernommen, dann kann man nichts erwarten. Dann gibt es dort bei dem, der nichts übernimmt, keine Frucht in dem Sinne. Aber die Frucht ist das, was bei den anderen letztendlich, die es aufnehmen, was wir tun, herauskommt. Und auch die, möchte ich zeigen, ist einerseits die Frucht des Geistes, die Friede, die Freude, die Geduld. Es ist eine Wesensart, die ist völlig anders wie die, wo die Fleischesfrucht ist, wo Streit, Zorn, Frust und so weiter. Das ist, was unser Leben bestimmt. So, das sind so ein Überblick erneut über unser menschliches Wesen, ein paar Begriffe, die wir verstehen sollen. Unsere Taten führen zu einer Frucht. Sie sind der Ausdruck dann, wessen Geisteskindes wir sind. Ist das, was wir tun, ein Einfluss zum Guten, dann führt das zu Freude, Friede und Geduld. Und ist das, was wir tun, ein Einfluss zum Bösen, dann führt es zu Streit, Zorn und Frust. Wenn der Einfluss aufgenommen wird, wird ihm widersprochen, dann zählt das Ganze so nicht mehr. Aber wir müssen verstehen, wo können wir erkennen, wo kommt die Motivation her. Und an der Frucht sieht man es, wer die Liebe hat und wer den Stolz und Egoismus hat. So, jedes Individuum hat einen eigenen Charakter. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit in einem jeden Charakter. Und das als kurze Wiederholung. Die Motivation der Liebe führt zu vielen Charakteren. Da gibt es viele Charaktere, viele Menschen, die aus der Motivation der Liebe handeln. Sie sind unterschiedlich. Sie haben nicht alle Seiten, alle Sachen sind identisch, aber sie haben eines, das ist gemeinsam. Sie handeln alle aus der Motivation der Liebe. Genau dasselbe gilt für die Motivation von Stolz und Selbstsucht. Auch hier haben wir eine Folge von vielen Charakteren. Viele Charaktere haben dieselbe Motivation. So, es gibt also eine Gemeinsamkeit eines jeden Charakters. Er ist entweder von der Motivation der Liebe geprägt oder von der Motivation von Stolz und Selbstsucht. Und wäre die Motivation der Liebe das, was unseren Charakter beeinflusst oder woraus unsere Taten entspringen, woraus unsere Gedanken letztendlich entspringen, weil das ist ja eine Sache des Geistes, die Motivation, dann hätten wir Charaktere, die gute Emotionen nur hätten, deren Leben ein wunderbares wäre und der Einfluss wäre fantastisch. So, jedes Individuum hat einen eigenen Charakter, Aber am Ende kann man entweder aus der Liebe oder Stolz und Selbstsucht handeln. Und da wir in einer Ausbildungszeit leben, müssen wir das eine wegtun und das andere erringen. Und der Hiob hatte diese Motivation der Liebe erreicht. Das hier war Tod in seinem Leben. Deshalb war sein Charakter ein makelloser. Warum ist der Charakter wichtig? Es gibt ein paar Punkte. Der Charakter zeigt, nach wem sich ein Mensch orientiert. Orientiert er sich nach Gott oder anderen Menschen? Und das dahinter steckt dann Satan. Der Charakter zeigt, an wem orientiere ich mich für das, was ich tue oder nicht tue. Der Charakter zeigt den Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Leben. Hiobs Charakter war deshalb ein Charakter, der zeigte die Gerechtigkeit Gottes. Der Charakter zeigt den Unterschied zwischen Gutem und Bösem. Im Charakter sieht man, wo der Unterschied ist. Und dann der Charakter zeigt, und der Charakter ist der Einfluss zum Guten oder zum Bösen. Also durch den Charakter beeinflussen wir den Menschen entweder zum Guten oder zum Bösen. Wir haben immer einen Einfluss. Jeder Mensch ist nicht alleine. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir einen Einfluss haben und auch andere einen Einfluss auf uns. Und der Charakter ist der Einfluss, der entweder jemanden zum Guten beeinflusst oder zum Bösen. Der Charakter ist Stärke. Er ist das, womit wir am allerbesten einen Menschen überzeugen können, was in unserem Leben ist. Womit wollen wir denn überzeugen? Durch Worte? Wollen wir überzeugen, dass wir sind Christen und haben ein besseres Los oder wir haben eine höhere Berufung wie die anderen Menschen? Wodurch wollen wir es zeigen? Durch unsere Worte oder durch das, wer wir sind in unserem Innersten? Und das wird hervorkommen durch unser Handeln und Tun. Und der Einfluss ist dann die Stärke, die Macht, die am ehesten zum Guten oder zum Bösen wirken kann. So, schauen wir uns ein bisschen den Einfluss an, wie er in der Gesellschaft funktioniert. Hier ist der Charakter eines Menschen und hier sind seine Mitmenschen und hier ist der Einfluss, das, was er ausübt, das, was die Menschen von einem wahrnehmen. Das ist unser Einfluss, den wir ausstrahlen. Und wir wollen jetzt nicht von dem Einfluss ausgehen, der auf uns kommt, sondern wir wollen ja von dem sprechen, der unser Charakter ist. Und wenn wir den Hiob anschauen, sein Einfluss in der Gesellschaft, sein Charakter war phänomenal, makellos. Er stand oben auf. Er sagte, ich war wie ein König. Wenn man das Kapitel durchliest, und ich habe es mir etliche Male, dann ist das ein fantastischer Einfluss, den Hiob hatte in seiner Gesellschaft, in der er lebte. Und vielleicht lesen wir nur ein bisschen ab Vers 14, Kapitel 29. Gerechtigkeit war mein Gewand, das ich anzog wie ein Mantel, und mein Recht war mein fürsterlicher Hut. Ich war das Auge für den Blinden und der Fuß für den Lahmen. Ich war ein Vater der Armen, und die Sache dessen, den ich nicht kannte, die erforschte ich. Ich zerbrach die Backenzähne des Ungerechten und riss den Raub aus seinen Zähnen. Ich dachte, ich will sterben in meinem Nest und meine Tage vernehmen wie Sand. Meine Wurzel war im Wasser ausgebreitet und der Tau blieb über meinen Zweigen. Meine Herrlichkeit erneuerte sich ständig und mein Bogen wurde immer stärker in meiner Hand. Sie hörten mir zu und schwiegen und warteten auf meinen Rat. Nach meinen Worten redete niemand mehr und meine Rede traf sie nieder. Sie warteten auf mich wie auf den Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach Spätregen. Ich lächelte sie an, wenn sie mir nicht vertrauten, und das Leuchten meines Angesichts machte mich nicht geringer. Ich bestimmte ihren Weg und war ihr Haupt. Ich lebte wie ein König mit seinen Truppen, wie der Tröster mit den Traurigen. Das war der Einfluss eines makellosen Charakters in der Gesellschaft. Und um diesen Einfluss geht's, den wir haben wollen. Jetzt schauen wir uns ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Ein Mensch hat einen Einfluss, wir nehmen jetzt nur einen, und der Einfluss kann zum Guten oder zum Bösen sein. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und dann kann sich dieser Mensch danach richten, handelt entsprechend dem Einfluss, den er übernimmt. So muss aber dieser Einzelne den Einfluss übernehmen. Das heißt, wer ist verantwortlich für das Handeln des Beeinflussten? Hier ist der Einfluss, hier ist der andere. Und die Frage ist, wer ist verantwortlich? Der, der den Einfluss ausübt, oder der, der den Einfluss übernimmt und danach handelt? Wer ist verantwortlich für das Handeln des Beeinflussten? Und das ist dieser. Kann jemand für das Handeln eines anderen verantwortlich sein? Das ist entscheidend, dass wir verstehen, der Einfluss auf den anderen ist kein Zwang. Er ist da. Man kann ihn nicht einmal wegtun. Er ist immer da. Wir strahlen was aus. Wir geben was weiter von dem, was wir sind. Aber das, was wir ausgeben, ist kein Zwang auf den anderen. Der andere ist nicht gezwungen, dass er das übernimmt. Niemand kann zum Handeln gezwungen werden. Das heißt, niemand kann gezwungen werden, zu gehorchen. Es geht nicht. Deshalb ist der Grundsatz wichtig, jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Der Einflussgebende, das heißt, der den Einfluss ausübt, als auch der, der den Einfluss übernimmt. Sie bleiben Individuum und niemand kann für den anderen verantwortlich sein für das, was er tut. Ich mag einen guten Einfluss oder einen schlechten ausüben. Dafür muss ich gerade stehen. Aber ich muss nicht gerade stehen, dass der andere den übernimmt. Das muss der gerade stehen, der diesen Einfluss übernimmt. Deshalb möchte ich ein bisschen anschauen, wie sieht die Rechtsprechung aus in diesem Verhältnis. Wir haben hier den, der den Einfluss ausübt, auf den, der vor ihm ist, zum Guten oder zum Bösen. Der kann dann handeln, entsprechend dem Einfluss, den er übernimmt. Und jetzt ist die Frage, wenn der eine das Gute übernimmt, wer ist in der Rechtsprechung der Gesegnetere? Oder übernimmt der das Böse eines Einflusses? Wer wird in der Rechtsprechung stärker zur Verantwortung gezogen? Und ich denke, dass wir haben diesen Grundsatz in der Heiligen Schrift ganz klar. Der Beeinflussende hat den größeren Segen oder den größeren Fluch, kriegt die größere Strafe. So, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe immer einen Einfluss durch das Wesen, durch den Charakter, den ich ausübe, den ich trage. Dieser Einfluss muss ich kontrollieren, das heißt, ich muss steuern mein Wesen, mein Charakter, dass er zum Guten ist. Dann, wenn ich andere anstecke, Gutes zu tun, dann kommt mir dieses Anstecken zu meinem Besten. Und in der Rechtsprechung wird das den höheren Segen haben, wie das, was der andere dann getan hat. Aber auf der negativen Seite ist es genauso. Wenn ich jetzt jemanden verleite zum Bösen, dadurch, dass er sieht, wie ich handle, wie mein Charakter zornig ist oder sich irgendwie benimmt, ohne Kontrolle zu haben, nicht klar und deutlich, dann übernimmt jemand das und tut das Böse aufgrund meines Einflusses, dann ist mein Einfluss im Gericht, wird er mehr bestraft, wie die Tat dessen, der diesen Einfluss übernommen hat. Jesus hat gesagt, ganz deutlich. Es sei denn, dass der Menschensohn verraten wird. Aber wehe dem, durch den es geschieht. Es sei denn, dass Auseinandersetzung kommt. Aber wehe den, durch den es geschieht. Er sagt, dass man dem, der den schlechten Einfluss hat, lieber einen Müllstein um den Hals binden sollte und ihn ins Meer versenken, wo es am tiefsten ist. Weil wir müssen verstehen, der Einfluss unseres Wesens hat bringt enorme Verantwortung mit sich. Zum Guten und zum Bösen, zum Segen oder zum Fluch. So in der Rechtsprechung ist der, der den Einfluss ausübt, der Belohntere oder der Bestraftere, wie der, zu dem er ihn beeinflusst hat. Hier ist es ganz wichtig, hier ist die Vorbildfunktion, und da könnte man jetzt stundenlang darüber sprechen, eines Vaters, einer Mutter gegenüber den Kindern. Wenn die Kinder sind, wie sie sind, dann mag das deren Verantwortung sein, dass sie das übernommen haben. Aber dass die Eltern einen negativen Einfluss ausgeübt haben, das wird ihnen mehr sie werden mehr Verantwortung tragen müssen im Gericht, wie ihr Kind, das weniger Verantwortung hat, weil es ja auch noch nicht viel wusste, wie das ganze Leben läuft. Aber auf der schönen Seite, auf der guten Seite ist es genauso gut. Je größer unser Einfluss ist, umso zum Guten, umso größer der Segen und so größer der Schatz im Himmel. So, in der Rechtsprechung, ich möchte, dass wir das ganz klar machen. Jeder ist einzeln für sich verantwortlich. Aber der, der einen stärkeren Einfluss hat, der mehr bekommen hat oder genommen hat von Gott zu geben, denen, die um ihn herum sind, der hat immer den größeren Segen oder die größere Bestrafung. Als Moses sündigte, war seine Sünde verhältnismäßig gering gegenüber dem, was das Volk getan hat. Aber weil er in seinem Wesen so nah an Gott stand, war und wurde nur seine Sünde bestraft. Die Sünde des Volkes, was das Volk getan hatte, wurde nicht gestraft. Weil Gott sagt, derjenige, der bei mir am nächsten ist, der sollte einen Charakter haben, der eine Ausstrahlung hat zum Guten und zum Vollkommenen. Und deshalb wird Moses hier bestraft und die anderen nicht. Sicherlich werden sie im Endgericht im Endgericht wird jeder seine Sache bekommen. Und da Mose ja vergeben wurde, ist er ja schon im Himmel. Und die anderen werden es im Endgericht sehen, ob sie im Himmel kommen, vergeben ist oder ob ihre Tat auf ihrem eigenen Konto geblieben ist. So, ganz wichtig. Wir müssen unserer Verantwortung, unseres Charakters und unseres Einflusses ganz bewusst werden. Weil er mag unbewusst für uns sein, was wir ausüben. Dennoch werden wir davon keine Entschuldigung haben. Genauso wie Luzifer. Wie steht es mit der Bestrafung Luzifers? Luzifer, der in dessen Böse das Böse entstanden ist. Er ist derjenige, der die Engel beeinflusst hat. Und sicherlich, sie hätten sich nicht nach ihm nehmen müssen. Er hat sie nicht gezwungen, hat er nicht zwingen können. Aber sie haben es übernommen und sind selbst mit verantwortlich und schuldig geworden an der Rebellion gegen Gott. So, Luzifer hat einen Einfluss auf viele Menschen. Er verführt viele. Wie sieht das in der Rechtsprechung aus? Und bei ihm geht es ja nur um die Bestrafung. Wer wird das höhere Maß an Strafe tragen müssen? Obwohl jeder für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Und der Grundsatz wird sich nie verändern. Ist derjenige der den Anteil hat am Verführen, der Stärkere. Luzifer hat den Hauptanteil an allen bösen Taten. Somit wird er die größere Strafe für jede einzelne Tat, zu der er verführt hat, tragen. So, sie hier werden bestraft für ihre Entscheidung, aber Luzifer wird viel mehr bestraft für deren ihre Übernahme, weil er ist die Wurzel des Übels. Und deshalb lasst uns das deutlich machen. Gottes Grundsatz der Gerechtigkeit ist sehr gerecht. Der, der den Einfluss ausübt, ist der, der die höhere Strafe bekommt. Und Luzifer wird, da er Hauptanteil hat an allen bösen Taten eines jeden Menschen und eines jeden Engels, wird er die höchste aller Bestrafungen tragen müssen, weil Gottes Gerechtigkeit wird Genüge getan. Jeder, der Böses tut, muss für das Böse, was er getan hat, verantwortlich zeichnen. Und er muss die Strafe, die ihm auferlegt wird, vom höchsten Gericht auch selbst tragen. Weil das ist Gerechtigkeit. So, der Hauptanteil aller bösen Taten wird Luzifer tragen. Jesus wird sie auf sein Haupt tun. Auch derer, die erlöst sind, die Erlösten verführt wurden. Aber sie haben sich ja bekehrt. Sie sind zum Kreuz gekommen. Und jetzt muss Satan am Ende für diese Taten leiden, weil er ist der Ursprung aller dieser Dinge. Wer wird denn in der Ewigkeit den größten Segen haben? Der, welcher den größten Einfluss zum Guten ausgelebt hat. So, wer hat den größten Einfluss zum Guten? Selbstverständlich, dessen Charakter am vollkommensten ist. Je vollkommener der Charakter, umso größer der Einfluss zum Guten. Das ist die Macht, mit der Gott möchte, dass wir handeln. Das ist die Stärke, mit der er möchte, dass sein Volk ausgestattet ist. Und ja, Christus wird in der Ewigkeit den größten Segen haben, weil er ist der Vollkommene. Aber alle, die ihm nachgefolgt sind, und da wir ja aber von einer Gruppe hier sprechen, die besonders ist und die Jesus nachfolgen wird, überall, wo er geht, die allein sein Lied singen können, wie es in der Offenbarung geschrieben steht, das Lied des Moses und des Lammes, weil nur sie diese Erfahrung haben, sie, diese Gruppe, die 144.000 genannt oder die übrigen oder die Erstlinge, wie auch immer wir sie nennen oder wie sie in der Bibel genannt sind, sie haben und werden den größten Segen haben in aller Ewigkeit, weil sie in einer Zeit der größten Auseinandersetzung einen vollkommenen Charakter haben, genauso wie Christus. Einen Charakter, der vor der ganzen Welt zum Ausdruck kommt. Alle Menschen, sie werden im Bild der ganzen Erde sein, von Milliarden von Menschen. Stellt euch vor, was für ein Einfluss das sein wird. Und da sie ja vollkommen sind, bevor sie Gott hier diesem Sachen übergibt, so wie er der Hiob vollkommen sein musste, bevor er in die Anfechtung hereintrat, so wird sich zeigen an ihrem Wesen, ein Einfluss, der Millionen von Menschen bekehren wird zum Guten. Deshalb werden sie in aller Ewigkeit den größten Segen zusammen mit Christus tragen. Aber es geht dort nicht um die Größe des Segens. Und dennoch, nur zu wissen, auch im Himmel gibt es Unterschiede. Jeder ist zufrieden, weil ja kein Stolz und Egoismus, keiner lebt mehr aus sich. Es gibt aber Erfahrungen, die der eine hat und der andere nicht. Es gibt Unterschiede, wir sind Individuen. Und deshalb gibt es auch ein unterschiedlicher Segen. Ja, das ewige Leben haben sie alle. Aber die einen werden durch alle Ewigkeit ein Vorrecht haben, das die anderen nicht haben können, weil sie nicht durch diese Erfahrung gegangen sind. Deshalb haben wir ja auch, die wir in diesen letzten Tagen leben, so eine große Chance zu sein, wie unser Heiland, den größten Einfluss je, den es gegeben hat, auszuüben durch unser Wesen, wer wir sind und was wir tun. Ich möchte hier Charaktergleichheit in ähnlichen Umständen. Hier haben wir die drei Hiob, hat einen ähnlichen Charakter wie Christus und er steht für Christus da. Und Christus hat einen ähnlichen Charakter. Die 144.000 haben einen ähnlichen Charakter wie Christus. Sie gehen durch dieselben Umstände. Sie erleben etwas Gleiches. Und in ihren Wesen kommt genau das hervor, was ihren Charakter auch ausmacht. Und hier nochmal zusammenfassend die drei Charaktere nebeneinander. Nur, ich lese sie nur ab und ich hoffe, Sie studieren es alle oder ihr studiert es und nehmt es zu Herzen. Hier ist zuerst der Charakter Hiobs in 27, 29 und 31 beschrieben. Er hat kein Begehren einer Jungfrau. Er hat eine moralische, absolute Reinheit. Er hat eine Frau, er ist moralisch rein. Er kennt das Gebot, das Jesus sagte, wer eine Frau anschaut und sie begehrt, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. Hiob hat einen Bund gemacht mit seinen Augen. Er war moralisch rein. Seine Lippen redeten nichts Unrechtes. Seine Zunge war ohne Betrug. Er hatte keine Gewissensbisse mehr für eines der Tage, wie er gesagt hat, die er gelebt hat. Er sagte, Gerechtigkeit ist sein Kleid, Recht ist sein fürchterlicher Hut, des blinden Auge, des lahmen Fuß, ein Vater der Armen. Und er ist auch ein gerechter Richter, wenn man so als Vorbild für Christus in ihm zerbrach, die Backenzähne des Ungerechten, riss den Raub aus seinen Zähnen. Er war also auch eine Autorität in der Gesellschaft, in die ihn Gott hineingelegt hatte. Es war hier nicht etwas für ihn persönlich, hier war es seine Autorität als Richter und als Vorbild für Christus. Weil schauen wir uns Christus an. Ich nehme nur drei Bibelabschnitte, habe ich genommen, den 1. Petrus 2, Vers 22, wo steht, kein Betrug ist in seinem Munde erfunden. Jesus hatte volle Gerechtigkeit. Er hatte keine Sünde getan. Wir finden das aber durch die ganze Heilige Schrift, dass Christus immer sündlos war. In Jesaja 11, 1 bis 5. Vielleicht lesen wir das. Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und auf dem wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird die Furcht des Herrn sein. Er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, und kein Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten, den Elenden im Land gerechtes Urteil sprechen und wird das Land mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gottlosen mit dem Atem seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Das einfach, um zu sehen, dass Hiob einen ähnlichen Charakter hatte wie Christus. Gerechtigkeit war sein Kleid, ein fürchterlicher Hut. Hier sagt Gott von Christus, hier sagt die Schrift, Gerechtigkeit der Gurt seiner Lenden. Und mit Gerechtigkeit wird er richten, die Armen, den Gottlosen töten. Dann nehmen wir Jesaja 59 und dort ab Vers 17 bis 19. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt ein Helm des Heils auf seinen Kopf und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Mantel. Denn Werken entsprechend wird er seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Zorn bezahlen. An den Inseln wird er Vergeltung üben, so dass der Name des Herrn gefürchtet wird im Westen und seine Herrlichkeit im Osten, wenn er kommen wird wie ein eingeengter Strom, dem der Hauch des Herrn redet. Denn für die in Zion wird ein Erlöser kommen und für die in Jakob, die sich von den Sünden bekehren, sagt der Herr. Das ist der Erlöser, der nicht kommt, um zu sterben am Kreuz, sondern Erlöser, der kommt, um zu richten. Er zieht eine Gerechtigkeit an wie einen Panzer, einen Helm des Heils auf sein Haupt, und er wird den Widersachen vergelten und den Feinden im Grimm bezahlen. Da sieht man Hiobs Charakter und Christi Charakter haben eine bestechende Ähnlichkeit. Und jetzt kommen wir zum Charakter der 144.000, und ich lese diese Sachen nicht, aber ihr könnt selbst lesen, Offenbarung 14, 19. Ich habe auch das Kapitel 12 genommen als Ganzes, aber das, was ich hier so aufgeschrieben habe, steht eher in Kapitel 14 und 19. Sie sind Jungfrauen. Die Jungfrau ist ein Symbol für moralische Freiheit. Kein Begehren einer Jungfrau, so wie das bei Hiob zum Ausdruck kommt. Hier, seine Lippen reden nichts Unrechtes. Die Lippen der 144.000 reden nichts Unrechtes. Auf ihrer Zunge findet sich kein Betrug. Sie haben keine Gewissensbisse. Gerechtigkeit ist ihr Kleid. In Sacharja werden sie beschrieben, dass sie einen fürchterlichen Hut tragen, weil dort dieser hohe Priester Josua, dem die Kleider gewechselt werden, ist ein Bild für die übrigen. Wenn man das studiert, wird man sehen, dass das ein Bild ist für die 144.000. Dann haben wir natürlich Matthäus 25. Am Ende dieses Kapitels sagt Jesus dieses Gleichnis, wo er sagt, ihr habt die Hungrigen gespeist, die Durstigen getränkt, die Nackten bekleidet, Kranke besucht, Obdachlose beherbergt. All das habt ihr getan. All das habt ihr mir getan. Das sind die Charaktereigenschaften dieser drei Personen. Und die letzte ist eine Gruppe von Personen. Ich hoffe, dass wir wollen, zu dieser Gruppe zu gehören. Ich möchte es. Ich weiß nicht, wie Gott es machen wird, dass ich eines Tages nur noch reine Lippen haben und ohne Betrug auf meiner Zunge. Dass Gerechtigkeit mein Kleid und dass ich keine Gewissensbisse mehr habe, weil ich muss jeden Morgen meine Sünden bekennen und nicht nur am Morgen, sondern auch über Tag, wenn ich erkenne, dass ich falle in die Fänge des Bösen und ich tue das, was nicht recht ist vor Gott. Oh, wann wird es sein, dass gekleidet sein werde mit einem fürstlichen Hut, wenn die Gerechtigkeit Gottes mein Kleid sein wird. Ich hoffe, dass Hiob uns ein großes Vorbild ist, dass dieses Ziel erreichbar ist. Es ist nur im Glauben erreichbar, nicht im Schauen. Es ist nicht erreichbar, indem man es irgendwie denkt, menschlich berechnen zu können, weil menschlich ist es nicht berechenbar. Ich kann es nicht berechnen. Ich kann es nur im Glauben annehmen und ich kann es nur im Glauben sehen, weil ich glaube, dass das, was in Offenbarung steht und sonst in der Heiligen Schrift, wahr ist, dass diese Gruppe von Menschen tatsächlich diesen Charakter Christi, der Reinheit, der Freiheit von Sünde, deren Anklageschrift nicht mehr gefunden wird. Sie werden zwar angeklagt vor der ganzen Welt, aber es wird keine Anklageschrift gefunden. Es ist nichts, was man ihnen noch ankreiden kann. Sie haben ihre Kleider gewaschen in dem Blut des Lammes und sie stehen als reine Wesen vor Gott und der Welt und diesem ganzen Universum. Ist das nicht ein Grund für uns, für dich zu kämpfen? Diesen Charakter zu erreichen. Auch wenn ich nicht weiß, wie, so habe ich die Hoffnung, dass das, was heute so unmöglich erscheint, eines Tages durch die Gnade Gottes Wirklichkeit wird in meinem Leben. Und so hoffe ich es auch für dich, oder nicht? Amen.